Jetzt mal quasi so ein bisschen eigenwillig uminterpretiert in Widerstand in der Türkei seit dem Referendum, um es mir und euch ein bisschen einfacher zu machen. Das heißt, den Zeitrahmen so ein bisschen verengt. Aber ich glaube, dass man auch bei all dem, was ich jetzt mit dir erzählen werde, sieht man, glaube ich, sozusagen die Hauptwiderstandsdynamiken, die es in der Türkei derzeit gibt und auch in den letzten Jahren gegeben hat. Genau. Ja, da der Vortrag quasi darauf anvisiert, den Widerstand in den Fokus zu nehmen, mache ich jetzt die Sachen mit, wie sieht das mit der Herrschaft aus, was sind Formen von Repression und so weiter, mache ich jetzt relativ kurz und führe das nicht so lange aus. Diese Statistik kennt ihr wahrscheinlich, das ist von der Seite turkeypurge.com. Das wird ja immer wieder geupdatet und enthält die Zahl, ja, oder die Listen halt die Zahl der Hunderttausenden von Menschen auf, die halt ihren Job verloren haben oder denen die Lizenz entzogen wurde, die in den Knast kamen und so weiter und so fort. Das ist quasi ja, dieses ja, Ausufern der Repression gegen im Prinzip alle möglichen Gesellschaftsteile. Das betrifft ja nicht nur Leute, die angeblich der Gülen-Gemeinschaft angehören. Es betrifft nicht nur organisierte Linke, sondern wirklich alle möglichen Leute mittlerweile. Und also ich weiß mittlerweile schon selbst nicht mehr, ob das wirklich noch so kontrolliert ist, oder ob das nicht irgendwie ja auch einfach ausufert. Also es sind ja auch genug Fälle rausgekommen, wo man gesehen hat, dass das eine den anderen aus persönlichen Motiven angeschwärzt hat. Also es ist mittlerweile so ausgeufert, diese Repressionswelle. Genau, dass man dazu nichts mehr Genaues sagen kann. Aber im Grund wisst ihr ja, dass seit dem Militärputsch letzten Jahres das, was quasi kritische Stimmen wie ich einen Gegenputsch nennen würden, stattfindet, der eben auf den Staatsumbau ja, abvisiert. Einerseits und andererseits natürlich zur ja, kompletten Unterdrückung von Dissens von Opposition führen soll. Ja, was am 16. April diesen Jahres ja abgestimmt wurde im Verfassungsreferendum, das war quasi über die sogenannte Einführung eines Präsidialsystems, sogenannte Präsidialsystem. Ich habe mich durch die unendlich langen Verfassungstexte durchgelesen und habe hier die kurz zusammengefasst, worauf dieses ja, System hinausläuft. Und ich möchte das jetzt gar nicht weit und breit ausführen. Weil ich glaube, man sieht sowieso in den Handlungen und in der Politik des Regimes und der Regierung, worauf das hinausläuft, nämlich eben in eine Präsidialdiktatur. Das ist schon, also es war ja davor schon nicht, wie soll ich sagen, Erdogan hat es ja davor schon nicht an den Rahmen der Verfassung gehalten. Man kann auch davor, also vor 2017 jetzt, aber auch schon vor 2016 nicht wirklich von einer unabhängigen Justiz sprechen. Nur ist das jetzt im Prinzip auch in Gesetzestext gegossen. Es haben sich auch noch einige andere Sachen geändert, wie dass der Geheimdienst jetzt direkt Erdogan untersteht, dass der also dem Präsidenten untersteht, dass er nach ja, Eigendünken Informationen auch im Militär sammeln kann und Leute entlassen kann, wenn er möchte. Das gab es davor nicht. Es gab sehr viele Änderungen im Militär. Die Zivilstruktur in der Ausbildung ist jetzt viel stärker geworden, was natürlich heißt, wer sind die zivilen Ausbilder? Das sind natürlich zum Großteil AKP-nahe Leute. Das heißt, da gibt es auch sehr viel Umstrukturierung in allen Staatsapparaten seit jetzt diesem Referendum vom 16. April. Auf die Details gehe ich jetzt nicht ein und gehe ja, relativ zügig über zum Widerstand. Ich möchte nur quasi von Anfang an quasi so einen kleinen Theoriebatzen voranschicken, wenn man quasi, also mit welchen Begriffen man das versuchen sollte zu begreifen, was da passiert. Ich würde sagen, das, was dann 16. April abgenickt wurde, ne, also auch die juristische Absegnung und juristische Verankerung eines sogenannten Präsidialsystems, aber was eher eben de facto eine Präsidialdiktatur bedeutet, das ist ein Gipfelpunkt bestimmter Entwicklungen der letzten Jahre. Zum einerseits einer Hegemoniekrise, also ganz einfach formuliert eine Unfähigkeit, das System oder das Land so zu verwalten und so zu regieren, wie es bis dato möglich war, und eine permanente Herausforderung sozusagen des geltenden ja, Systems oder der Regierungsweise. Und zwar von unten wie von oben, würde ich sagen, hat diese Krise stattgefunden. Die Sachen von unten kennen wir ja alle, ne, mit Gezi-Aufstand 2013, da sind halt Millionen von Menschen, während also der AKP-Diktatur zum ersten Mal so viele in allen Teilen der Türkei auf die Straße gegangen, geeint quasi gegen die zunehmenden autoritären Tendenzen. Du hattest halt den Aufstieg der HDP 2015, auch bei den ersten Wahlen am 7. Juni, wo auch, wenn man sich quasi den Vorlauf dazu anschaut, ja auch die Atmosphäre eine ganz andere war. Es war wie so ein permanentes Volksfest. Ja, die kurdischen Kräfte haben 2016 in vielen Städten, wo sie stark waren, die Autonomie ausgerufen. Es kam zu einem massiven Krieg ja, mit unglaublich viel Verwüstung und Zerstörung. Wir waren damals auch dort und haben ja, hinter den Barrikaden ein Buch rausgebracht und eine Doku dazu. So das von unten, von oben, es gab die Korruptionsskandale, es gab das ganze Jahr 2014 über einen Palastkrieg, also schon damals zwischen AKP und Gülen-Gemeinschaft und natürlich 2016 der nicht erfolgreiche Putsch. Das heißt also von unten, also von Seiten der Werktätigen, der Bevölkerung und so weiter, wird das System, wie es gerade ist, die ganze Zeit herausgefordert und von oben auch. Das ist eine Hegemoniekrise. Und dieser Versuch einer Installierung der Präsidialdiktatur ist quasi der Gipfelpunkt dieser Prozesse. Weil andererseits läuft parallel zu dieser Krise natürlich auch Krisenlösungsversuche einher. In dem Fall besonders autoritärer bis faschistoider Natur, weil also ist ja auch logisch, dass jemand, der sich in einer Krise befindet, nicht einfach zuschaut, wie sich diese Krise entwickelt, sondern versucht, das in den Griff zu bekommen. Das war 2013 die Niederschlagung des Gezi-Aufstandes mit exorbitanter Polizeigewalt, die auch öffentlich verteidigt wurde seitens Erdogan. Ja, es war der ja, ausufernde Krieg, der bis ins Jahr 2016 im Prinzip eigentlich reinging, in den ja, urbanen Gebieten Nordkurdistans, respektive der Südosttürkei, da wo eben die kurdischen Kräfte die Autonomie ausgerufen hatten. Und letztlich eben das, was wir jetzt haben, all die Entwicklungen seit dem gescheiterten Putsch und dem zumindest an Fahrt aufnehmenden Gegenputsch, der, wie gesagt und wie wir ja alle wissen, beabsichtigt, diese Diktatur zu stabilisieren, die ja, den Widerstand und die Opposition komplett zu zerquetschen, andererseits aber auch die Kontrolle über den Staat zu bekommen. Und da würde ich sagen, was man auch, das sage ich jetzt zum letzten Punkt noch, was quasi Herrschaft angeht, hat hier Zwang und Gewalt nicht nur dazu gedient, die feindliche Seite quasi, also die Opposition oder so zu unterdrücken, sondern es war selbst eine Form der Politik, die Zustimmung hervorgebracht hat. Bestes Beispiel, die MHP, also die klassisch ultranationalistisch-faschistische Partei in der Türkei, die quasi vor zwei Jahren noch heftigster Erdogan- und AKP-Gegner, jetzt ja quasi, also nicht nur im Regierungsbündnis, im Staatsbündnis, sich mit der AKP befindet. Warum? Krieg gegen Kurdistan. So, da würde ich sagen, das war einer der Hauptgründe, warum die MHP auf die Seite der AKP rübergeschwenkt ist und natürlich Macht und solche Sachen. Okay, kommen wir zu den Widerständen bzw. der Fortentwicklung dieser Hegemoniekrise. Ich würde eine kurze Wahlanalyse machen, also vom Volksreferendum vom 16. April. 2017, weil ich glaube, da sieht man, also in dem Ergebnis kristallisieren sich quasi all die Krisen- und Widerstandspotenziale, die sich davor gebildet hatten und jetzt weiter wirken. Weil wenn man sich, genau, einerseits überhaupt, dass das ein so knapper Sieg gewesen ist, es war ja mit hier 1 oder 2% mehr Stimmen gehabt als Nein und das, wie wir ja auch wissen, mit massiver Wahlfälschung. Die, also Oppositionsparteien JP und PDP gehen von bis zu 2,5 Millionen Stimmen aus, die da ja, geklaut oder gefälscht oder in den unterschiedlichsten Methoden des Betruges eben angeeignet wurden. Es gab auch genug Videos, wo man eben gesehen hat, wie ja, offensichtlich regierungsnahe Leute einfach reihenweise Wahlzettel stempeln, mit Ja stempeln und dann in die Urne reintun. Und also trotz all dem, also trotz so einer massiven Wahlfälschung, kommst du immer noch auf ein Ergebnis von 49% Nein. Und man muss sich eben angucken, oder also die Frage ist quasi, was heißt das, dass du trotz all dieser Repression und der gesamten Gewaltspirale immer noch die Hälfte der Gesellschaft gegen dich hast? Das spricht, würde ich sagen, nicht für einen besonders erfolgreichen Faschisierungsprozess, ja? Sondern immer noch für einen Prozess, der, also er ist auch nicht unerfolgreich, ja, aber er ist nicht, also es ist nicht wie die Hitler, der Hitlerfaschismus, der dann eben stabil war, wo dann alles zerschlagen und vernichtet wurde, sondern du hast immer noch die Hälfte der Gesellschaft, die da irgendwie dagegen ist. Ich habe zum Vergleich das Verfassungsreferendum von 1982 angeführt, das war 2 Jahre nach dem Militärputsch 1980, was uns ja die Verfassung, die wir heute haben, die enorm repressiv ist, mit der 10% Wahlhürde, Einschränkung von Gewerkschaftsrechten und so, das wurde damals mit 90% abgelehnt. Das würde ich sagen, das ist ein erfolgreicher Faschismus. Also wenn du mit so viel Gewalt und Unterdrückung die Leute eben dazu bringst, dass sie dann halt lieber Ja sagen zu einer repressiven Verfassung, weil sie, also einerseits die Militärs weg wollen natürlich und zum anderen ja, eben einfach erfolgreich unterdrückt wurden. Das heißt, allein schon an diesem Wahlergebnis sieht man, dass es da immer noch die fundamentale Opposition gibt. Die Frage ist jetzt natürlich, woher speist sie sich und was ist das für ein Widerstand? Der hat sehr viele unterschiedliche Quellen. Ich werde nicht auf alle detailreich eingehen. Ich mache hier nur an der Wahlanalyse nochmal einige wichtige Punkte fest, weil das sind auch die, die aus denen quasi diese Widerstandsdynamiken hervorgehen. Wenn man sich anguckt, wurden in diesem Referendum alle wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zentren des Landes verloren, also fast alle Großstädte, Istanbul und Ankara zum ersten Mal. Also das heißt, wenn man vergleicht mit den Stimmen, die die AKP in Istanbul und Ankara in den jeweils vorhergehenden Parlamentswahlen und Kommunalwahlen und sowas hatte. Und Istanbul und Ankara, also das Stimmverhältnis in Istanbul und Ankara ist halt immer ausschlaggebend, also jeder kämpft immer um Istanbul und Ankara zuerst. Und wenn man auch den Aufstieg der AKP betrachtet, hat sie zuerst mit Erdogan als Bürgermeister damals Istanbul gewonnen und danach quasi den Sieg ausgeweitet auf die Türkei. Ja, Istanbul und Ankara zum ersten Mal, Izmir ist vielleicht nicht erstaunlich, aber weil das eine kemalistische Hochburg ist im Prinzip, aber Adana, Mersin und viele andere Großstädte haben jetzt zum ersten Mal gegen, also mehrheitlich, so muss man es ausdrücken, gegen die AKP gestimmt, was natürlich heißt, dass in den urbanen Klassen, ja, würde ich sagen, des Proletariats, der Mittelklassen, aber auch des Kapitals, sich so langsam ein Trend weg von der AKP abzeichnet. Ganz wichtig, zum Teil wurden sogar auch islamische Hochburgen komplett verloren. Also wenn ich mich recht entsinne, gab es in sehr vielen also islamischen, islamistischen Hochburgen, auch Eyüp, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch ein Stadtteil von Istanbul, sind die Zustimmungswerte eingebrochen und Üsküdar ist auch so ein klassisches, also auch geschichtsreiches ja, islamische Hochburg. Die wurde diesmal verloren. Also da haben 52-53% der abgegebenen Stimmen waren Nein-Stimmen. Und da muss man sich eben, würde ich sagen, angucken, was ist, also in diesem Lager, was wir immer als muslimisch oder islamisch oder islamistisch betrachten, was sind da eigentlich für Dynamiken drin? Ich gehe ein bisschen auf ein paar davon gleich ein. Die Kurden wurden nicht gewonnen, ganz kurz zusammengefasst. Ich glaube, in fast allen Teilen, also der Südosttürkei, also Nordkurdistans, ich glaube, in fast allen Teilen waren über 50% mit Nein-Stimmen, die abgegeben wurden. Es stimmt zwar, dass es diesmal, also es waren weniger Stimmen Nein als für HDP bei Parlamentswahlen abgegeben wurden, aber es ist immer noch eine sehr überwältigende Zahl, also mehrheitlich in den Großstädten sowieso, die gegen dieses Verfassungsreferendum gestimmt haben. Und zum anderen geht man auch davon aus, dass es vor allem die kurdischen Gebiete waren, wo die meiste Wahlfälschung stattgefunden hat. Ich sage das deswegen, weil es auch innerhalb der Türkei Diskussionen darum gab, es war, weil jetzt weniger Kurden Nein gestimmt haben, deswegen haben wir dieses Verfassungsreferendum verloren, also an die AKP. Das glaube ich nicht. Was man daraus ziehen kann, ist natürlich, dass diese Taktik, die seit Jahren verfolgt wurde und die jetzt halt mit 2015, 2016 sehr extrem wurde, nämlich einerseits also Einbindung und solange du mitmachst und mitspielst, ist okay, so ein bisschen darfst du dann deine Sprache ja schon auch reden, also mittlerweile ja gar nicht, also mittlerweile ist ja wirklich, wird ja immer wirklich fast alles verboten und auch kurdischsprachige Plaketten und so entfernt, obwohl das rechtsmäßig ist, laut den Gesetzen, die die AKP selbst verabschiedet hat. Aber noch so vor 4, 5 Jahren oder so, Privatschulen oder so, durftest du ja machen, die kurdisch lernen durften, aber halt keine offiziellen, also keine, wo die meisten Leute hingehen. Das heißt Einbindung einerseits quasi, okay, so ein bisschen was kriegst du und andererseits, wenn du halt nicht mitmachst, dann quasi Krieg und Repression. Und 2015, 2016 war ja quasi die Hochkonjunktur, was das angeht. Insofern, dass halt, ich weiß nicht mehr, wie viele Städte das waren, 20 Städte oder so, die dann quasi regelrecht militärisch belagert und runterbombardiert wurden, wo ja auch das so begründet wurde zu sagen, naja, das ist ein Aufstand der PKK, die PKK ist eine Terrororganisation, wir schlagen den Aufstand dieser Terrororganisation nieder, aber wir sind nicht gegen die kurdische Bevölkerung quasi, also distanziert euch von der PKK, dann passiert euch auch nichts. Und diese Rechnung ist offensichtlich nicht aufgegangen. Und noch ein wichtiger Punkt, das zählt jetzt weniger zu den Widerstandsdynamiken, die für Linke interessant sind vielleicht, nämlich im rechten Lager. Was sich da eingestellt hat, war ein wahltaktisches Fail mit der faschistischen MHP, ultranationalistisch, faschistisch, wie auch immer man das bezeichnen möchte, die, wie ich ja gerade kurz gesagt habe, seitens der Führungsriege zumindest, seitens der Fraktion, die diese Partei führt, die ist in den letzten 2 Jahren oder so auf Pro-AKP, Pro-Erdogan-Schiene umgeschwungen und das hat die MHP-Basis aber nicht mitgetragen. Also Umfragen gehen von bis zu 70% der MHP-Basis aus, die jetzt Nein gestimmt haben und das führt gerade jetzt in diesen Augenblicken, wahrscheinlich nächste Woche, werden wir eine neue Partei haben, die sich von der MHP abgespalten haben wird und die, und deshalb ist das so ein bisschen interessant, die natürlich auf ihre eigene Art und Weise oppositionell ist, aber versucht mit einem ganz anderen Form von Diskurs auch konservativ, also nationalistisch konservativ-liberale Elemente auf ihre Seite zu gewinnen. Da gehe ich ganz am Ende ein bisschen darauf ein. Ja, kommen wir zu den einzelnen konkreten Ausformungen. Ich gehe jetzt auf bestimmte Dynamiken oder Widerstandsformen im Konkreten ein. Wenn man sich anschaut, wie das im Vorlauf, wie der Vorlauf zu dieser Wahl war, das ist so immer so ein bisschen das Wichtigste in der Türkei in den letzten Jahren zumindest. Was ist die Atmosphäre vor der Wahl? Was passiert in diesen Monaten vor der Wahl? Und du hattest tatsächlich quasi so, natürlich nicht so stark wie in Gezi, aber der Logik nach ähnlich und ich würde sagen so ähnlich wie vor dem 7. Juni 2015, also wo die HDP mit 13% ins Parlament eingezogen ist und wo es diese quasi so Volksfeststimmung gab, wo es sehr viele freiwillige Wahlmitarbeiter und Mitarbeiterinnen gab, wo wir, also da war ich damals in der Türkei, wo wir halt die ganze Zeit von Haus zu Haus gegangen sind, von Tür zu Tür, die Wahlwerbung gemacht haben, aber eigentlich natürlich immer auch diskutiert haben mit den ganz diversesten Leuten und so. Und so ein bisschen von diesem Flair hattest du im Vorlauf zu diesen Wahlen auch. Es haben sich zu diesem Volksreferendum, es haben sich überall sogenannte Nein-Komitees gebildet. Das ist jetzt eine Auflistung von den Komitees, die es in Istanbul gab. Istanbul war hier natürlich wieder der Ort, wo das am stärksten entwickelt war, aber die gab es natürlich auch in anderen Städten, wie Izmir oder Bursa oder Ankara oder sowas. Und ja, wie gesagt, was man da gesehen hat, das war so eine Form von Fortsetzung und Erneuerung bestimmter Elemente der Gezi-Dynamik. Was wir ja seit Gezi immer wieder haben, ist diese Form von so basisdemokratischer Organisierung, so Komitees und Foren, wo eben alle möglichen Leute vor Ort mitmachen können, wo man eben auch ein breites Bündnis eingeht oder mit den unterschiedlichsten Leuten zusammenarbeitet. Also das Komitee in Üsküdar zum Beispiel. Das, wo ich vorhin kurz gesagt habe, das war eine islamische Hochburg, die jetzt Nein gestimmt hat. Ja, da haben JEP, also die Republikanische Volkspartei, die überhaupt nicht islamisch ist, quasi, wenn man so will, und aber die ja, unterschiedliche islamische, muslimische Einzelpersonen, HDP, Linke und so weiter, alle zusammen quasi diese Arbeit für das Nein gemacht. Und so ähnlich sah das eben in allen anderen Nein-Komitees ebenfalls aus. Genau, quasi so eine Form von Basisaktivität, quasi, wo die Leute nochmal ja, aktiver einfach in den politischen Kampf mit eingebracht werden. Was dann sehr zentral war, würde ich sagen, dafür, es brauchte man halt diesen Background vom Gezi-Aufstand und so weiter und dass sich diese Dynamiken eben fortgesetzt haben und auch durch diese Nein-Komitees wieder aktualisiert und organisiert wurden. Deswegen war dann überhaupt erst möglich, dass das stattgefunden hat, was dann stattgefunden hat nach der Wahl. Nämlich es gab sofort am Wahltag, direkt am Abend, überall Proteste gegen den offensichtlichen Wahlbetrug. Mit überall heißt natürlich nicht überall in der Türkei, also so weit gefächert wie bei Gezi war das nicht. Es war natürlich schon weitestgehend mehr auf die Westküste oder Westanatolien beschränkt, in Stadtvierteln, die traditionell irgendwie offener, meinetwegen ein bisschen linker ist oder so. Da haben sich aber dennoch Zehntausende von Menschen daran beteiligt und eben gegen diesen Wahlbetrug demonstriert. Und ich glaube, das ging mehrere Tage lang. Und ja, da sind auch Leute in Haft gekommen mit der offiziellen Begründung Anzweiflung der Legitimität des Wahlergebnisses. Auch wir sind sehr kreativ und erfinden neue juristische Termini derzeit. Und im Rahmen dessen, ich füge auch immer so ein bisschen Diskussion innerhalb der Linken und so ein, damit ihr auch so ein bisschen seht, was da diskutiert wurde. Ich habe jetzt quasi mal zwei ja, extremere Positionen oder so, oder zwei unterschiedlichere Positionen oder so hier mal aufgelistet. Es gab schon, das gab es jetzt weniger in der Türkei selbst, aber quasi von außerhalb der Türkei war so ein resigniertes, zum Teil aber auch linksradikales, so ein Ding, wo man gesagt hat, naja, warum geht ihr da überhaupt auf die Straße? Also Faschismus wählt man nicht ab, so nach dem Motto. Ist doch klar, dass das Wahlbetrug ist, der Erdogan kann doch alles fälschen. Und die macht doch lieber ja, revolutionären Volkskrieg oder so. Also ich erinnere mich an Leute, die das gesagt haben. Und ja, dann ist natürlich die Frage, ob man halt diese Bedingungen vor Ort hat oder nicht. Und dann kann man sich halt auch angucken, was die konkreten Kräfteverhältnisse dort vor Ort waren. Und was ich sagen würde, also deswegen beharre ich auf der Zentralität dieser Demos direkt an den ersten Tagen, ist, die waren überhaupt dafür zuständig, dass keine gleich Komplettdemoralisierung der Opposition stattgefunden hat. Man hat sofort die Initiative ergriffen. Man war quasi, also der Widerstand war der wahrnehmbar war auf der Straße, zum Teil auch auf Medien, wenig, aber auf der Straße zumindest. Und es war nicht die AKP, die die Initiative übernehmen konnte. Also ganz sicher auch nicht auf der Straße. Und was diese Proteste gebracht haben, ist, dass man quasi für die nächsten Schritte erstmal wieder die Kämpfe, die Kräfte gesammelt hat und von Anfang an klar gemacht hat, dieses Wahlergebnis ist nicht legitim, ist durch Wahlbetrug zustande gekommen. Und dieser Makel haftet diesem Referendum seitdem die ganze Zeit an. Und das wäre so nicht gewesen, wenn die Leute zu Hause geblieben wären und gesagt hätten, naja, Faschismus kann man eh nicht abwählen. Also ich glaube, man muss schon, also was ja eine ewig wahre Wahrheit ist, das ist ja nicht in Frage gestellt. Ja? Aber genau, ich würde eben dafür optieren zu sagen, man muss sich eben immer auch die konkreten Kräfteverhältnisse vor Ort angucken und gucken, wie man aus denen heraus weiter vorwärts kommt. Ja, eine andere Widerstandsbewegung ist ja ganz klar, ist die kurdische Befreiungsbewegung in der Türkei, das heißt in Nordkurdistan oder auch in Rojava. Ich möchte da jetzt nicht die gesamte Geschichte hochziehen, sondern tatsächlich nur die ja, neuesten Entwicklungen oder so machen. Ja, mit dem Krieg in den oder gegenüber den Gebieten, in denen die kurdischen Kräfte quasi die Autonomie erklärt hatten, in den Jahren 2015 bis 16 und im Zuge des sogenannten Gegenputsches, der bis heute andauert, ist natürlich die kurdische Bewegung diejenige gewesen, die die heftigste Repression abbekommen hat. Also ich weiß jetzt nicht, 10 oder so, glaube ich, Parlamentarier und Parlamentarierinnen der HDP sind gerade im Knast. Es sind unzählige. Also es ist ja nicht nur die Parlamentsarbeit bei so einer Partei wichtig, sondern eben auch die Vorortstrukturen, ne? Also die Strukturen in den Städten und in den Vierteln und so, die sind alle zerschlagen. Fast 100 Co-Bürgermeisterinnen, ich glaube es sind 94 oder so, wurden mit seitens Zwangsverwaltern ersetzt. Also die meisten Kommunalverwaltungen in den kurdischen Gebieten waren von DBP, heißt sie dort vor Ort, die pro-kurdische Partei ist nochmal ein bisschen anders als die HDP. Die wurden alle entweder auch inhaftiert oder haben zumindest Verfahren, wurden ersetzt durch Zwangsverwalter. Das heißt, die gesamte Stadtverwaltung untersteht jetzt Ankara, der Zentralregierung. Es gab, ich weiß nicht, ob es irgendein kurdisches Medium gibt, was noch nicht mindestens einmal verboten wurde, mittlerweile, also inklusive Kinder. Ja, so Kinderfernsehsender, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Es gab einen, der wurde auch verboten. Also und so weiter und so fort. Also die politischen Strukturen sind da sehr heftig davon betroffen. Das heißt, die Organisationsmacht in der politischen, in der legalen politischen Sphäre hat offensichtlich abgenommen, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich finde, das sieht man bei den Wahlergebnissen, wenn man sich die Gebiete anschaut, aber auch bei den immer mal wieder stattfindenden Demonstrationen, zum Beispiel in Diyarbakır oder so, dass eben immer noch Zehntausende auf die Straße gegen die AKP gehen. Das heißt also, man hat irgendwie die legale politische Organisation erst einmal lahmgelegt oder bedeutend geschwächt, sage ich mal. Aber ich glaube, so viel Grundlegendes hat man da noch nicht geändert, noch nicht ändern können. Wenn man sich das militärisch anschaut, also in den Auseinandersetzungen mit der PKK, die ja vor allem, also auch militärisch betrachtet, weniger in den Städten aktiv ist, mehr im Land, in bergigen Regionen und sowas, dann sind die Auseinandersetzungen eine Zeit lang sehr heftig gewesen, 2016, und sind dann wieder weniger geworden, aber seitdem hält sich das eigentlich ein sehr hohes Niveau an militärischer Auseinandersetzung zwischen türkischer Armee und PKK. Das bekommt man medial nicht so sehr mit. Und auch da ändert sich an der militärischen Pattsituation, die es ja im Prinzip seit Jahren gibt, nichts, würde ich sagen. Also ich sehe nicht, dass die türkische Armee da große Fortschritte macht. Also ich könnte jetzt in die militärischen Details eingehen. Die haben halt neue Techniken, die PKK auch, die nutzt auch Drohnen. Und dann versucht man halt immer den technologischen Vorteil gegenüber dem Feind zu haben. Mein Eindruck ist, das hält sich auf jeden Fall im Patt. Also da gibt es keine klare Verschiebung in die eine oder andere Richtung. Und das Wichtige ist vielleicht aber auch, also die Auseinandersetzung zwischen türkischem Staat und kurdischer Bewegung fokussiert sich derzeit ja viel mehr oder sehr stark auf Rojava. So. Und die Türkei ist ja quasi, oder Nordsyrische Föderation, wie es mittlerweile heißt, ist ja dort in Teilen, die von Rojava beansprucht werden, ja einmarschiert, das war letztes Jahr, Schild von Euphrat Operation, um die Verbindung der Kantone zu verhindern. Ja, dann hat man versucht, die Operation nach Raqqa ohne JPG, J und Y und SDF hinzukriegen, was nicht funktioniert hat. Jetzt marschiert die Türkei in Idlib ein, also ist ja auch so, also wird ja auch alles offen ausgesprochen, wo dann heißt, wir erhoffen uns dann natürlich mehr. Und wenn sich dann der Erdogan hinstellt und sagt, wir wollen kein zweites Kobane, dann meint er natürlich nicht Idlib, sondern Afrin. Das ist eben dieses Gebiet in Rojava, was unter Kontrolle der kurdischen Bewegung steht, aber was zunehmend isoliert wird. Und die Türkei möchte natürlich dort einmarschieren. Sie kriegt kein grünes Licht von USA und Russland noch. Deswegen kann sie da noch nicht einmarschieren. Aber auch ansonsten nehmen die Auseinandersetzungen in den Grenzgebieten zu Rojava quasi sehr heftig zu. Und ja, das ist so ein bisschen, darum dreht sich gerade diese heftige Auseinandersetzung, weil natürlich dieser massive Erfolg, den die kurdische Bewegung dort in Rojava erzielt, der wirkt sich natürlich auf alle anderen Teile Kurdistans aus, ist ja logisch quasi. Und ebenso logisch ist es natürlich, dass der türkische Staat, der das nicht so gut findet, versucht zu unterbinden. Die feministische Bewegung ist nach wie vor eine, also das ist wahrscheinlich die, die an Massendemonstrationen immer noch die größten stellt. Also auch der letzte 8. März oder so, ich also kenne jetzt die Zahlen nicht mehr, aber das waren wieder mehrere Zehntausende, ja, vor allem Frauen logischerweise, die in Istanbul auf die Straße gegangen sind und auch in anderen in Städten. Und also in einem Zustand der Türkei, wo du dir halt immer noch nicht sicher bist, was mit dir passiert, wenn du auf eine Demo gehst, ob du nicht auch in die Luft fliegst und so. Gab ja genug Anschläge auf Demonstrationen. Das ist so eine eigenständige Dynamik, die hält sich, die feministische Bewegung. Und ich würde sagen, die wird eigentlich sogar eher stärker. Und die muss an unterschiedlichen Fronten kämpfen, mehr kämpfen. Und das sieht man, also an ihren Forderungen und den Kämpfen sieht man, was quasi ihre die Hauptprobleme von Frauen und LGBT in der Türkei sind. Und man kann, finde ich, daraus auch schließen, warum sie diese Probleme haben. Ja, wenn man sich es anschaut, geht es in erster Linie ums Überleben. Es gibt die Femizide, gehen weiterhin die ganze Zeit weiter, Vergewaltigung, Straflosigkeit bei Übergriffen, die offen, also die ganz klar belegt sind. Die Diskussion unterschiedlicher Gesetze, zum Beispiel ein, das ist jetzt glaube ich wieder vor Parlament vorgebracht worden, beziehungsweise es soll diskutiert werden, ein Schutz, im Prinzip ein Schutzgesetz für den Vergewaltiger in einem Vergewaltigungsfall, wo es dann heißt, das wurde einmal zurückgezogen, jetzt wird das wieder diskutiert, wo es dann heißt, wenn der, wie war das nochmal, wenn der Vergewaltiger sich gut verhält, dann kann er mit dem Kind, was er vergewaltigt hat, auch zusammen heiraten und so lösen wir quasi diesen Vergewaltigungsfall. Auch andere Einschränkungen, wie zum Beispiel die, dass eine Frau, wenn sie sexuell belästigt oder vergewaltigt wurde, 15 Tage Zeit hat, eine offizielle juristische Beschwerde einzuleiten und dann muss sie konkrete Beweise vorbringen. Also solche Sachen, das sind alles Schutzgesetze für Vergewaltiger und Vergewaltigungen. Das heißt, es geht ihnen einmal ums Überleben für Frauen, zum anderen um Freiheit gegen repressive Körperpolitiken. Die Abtreibungsdiskussion, die wird immer wieder lanciert, also ein Verbot natürlich, die Diskussion eines Verbots von Abtreibung. Die Kleiderordnung insofern, als das hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr gemehrt, beziehungsweise es ist publik geworden, es war wahrscheinlich davor genauso viel, dass ja, irgendwelche, logischerweise Männer, ja, übergriffig werden gegenüber Frauen, von denen sie glauben, sie seien falsch angekleidet und sich dadurch provoziert fühlen. Und diese Leute, die kriegen regelmäßig also die kriegen Verfahren oder so, aber die kriegen so gut wie keine Strafe. Und das ist so ein Thema, wo Frauen sehr oft und sehr viel auf die Straße gehen müssen. Ja, und Kampf gegen Verfestigung des Patriarchats, ganz banal ausgedrückt. Was ja jetzt zur Agenda steht, ist, dass Müfte, also quasi, also das religiöse Heiraten, Heiraten. Nicht Hochzeiten, religiöse Form der Verheiratung, der Eheschließung, dass das ermöglicht wird, das war natürlich unmöglich in der Türkei bis heute, das ist glaube ich durchs Parlament gegangen in den letzten paar Tagen. Das ist quasi so der aktuellste Kampf, den die feministische Bewegung führt. Und das ist natürlich Umkehrschluss, also Ich würde sagen, das ist natürlich eine gezielte Politik, dass quasi der Druck auf Frauen und LGBT systematisch gesteigert wird, mit Gesetzen flankiert wird, mit Sprüchen von hohen Würdenträgern wie Bülent Arınç oder so, das war ein wichtiger Typ. Unwichtig, der ist berühmt geworden durch seine frauenfeindlichen Sprüche, dass man quasi so eine gezielt frauenfeindliche Atmosphäre fördert. Das ist natürlich eine Form, quasi, würde ich sagen, ganz besonders gezielt, also quasi das patriarchale Verhaltensweisen zu vertiefen, zu fördern und somit quasi von Männern, die das für gut und richtig befinden, weil es gibt ihnen ja Macht und Herrschaft, von denen die Unterstützung für alle anderen Politiken in diesem Land zu bekommen. Ich glaube, das ist recht systematisch gemacht und ist kein Zufall. Und im Umkehrschluss kämpfen die Frauen natürlich gegen diese Vertiefung an und sind eine der wichtigsten demokratischen Dynamiken in der Türkei derzeit. Die Aleviten natürlich, das waren sie immer, eine der wichtigsten demokratischen, aber auch aus der sozialrevolutionären und sozialistischen Bewegung her betrachtet, eine der Hauptquellen, aus denen sich die demokratische und sozialistische Bewegung speist. Also wenn ihr mal irgendwie türkische Linke, sozialistische Organisationen mal fragt, dann werden die vermutlich die meisten von denen sagen, dass sie einen überproportional hohen Anteil von Alevitinnen haben oder Kurdinnen oder kurdische Alevitinnen. Ja, weil ich möchte jetzt nicht lange in die Vorgeschichte gehen, aber der Alevitismus in der Türkei hat eine ganz bestimmte Geschichte. Er steht quasi außerhalb des mehrheitssunnitischen Islams, ist traditionell aufständisch, also auch wenn ihr euch die Symbole und sowas anschaut, sind das immer quasi in die Luft gereckte Arme mit einem Schwert in der Hand oder öfter halt mit dem Saz, mit dem Musikinstrument. Das kommt aus der Geschichte, auch aus dem Osmanischen Reich, wo Aleviten und Alevitinnen, die halt sehr viel naturreligiöse Elemente noch haben, sehr viel kommunale Elemente haben. Also nicht staatlich, zentralstaatlich, sondern kommunal, geteilt. Wenn man sich anguckt, also so ähnlich wie Münzer, Thomas Münzer oder so im europäischen Gebiet, hast du auch alevitische Aufstände, die so quasi so Kommunalkommunismen verteidigen oder so. Ja, Sheikh Bedrettin Mahir und solche Sachen. Gegen eine Vorstellung staatlicher Ordnung. Das heißt, das ist so eine ganz lange Traditionslinie und die werden konsequenterweise auch oft als Heretiker, also als Nicht-Moslems bezeichnet. Oft genug gab es Massaker, auch in der Geschichte der türkischen Republik. Und Aleviten sind klassischerweise in der Türkei deswegen auch immer die, die gegen eine Sunnitisierung, also eine ganz bestimmte Form der Islamisierung von Kulturpolitiken, aber auch von Bildungspolitiken am heftigsten natürlich reagieren. Und das hast du derzeit eben auch, dass du quasi aus bestimmten Schulbüchern, der Grundschule ist es, glaube ich, ist zum Beispiel die Evolutionslehre entfernt, in bestimmte andere Schulbücher kommt die Lehre des Dschihad rein. Was ist Dschihad? Was ist, wie sollte man den führen oder nicht führen? Wird offiziell damit begründet, damit die Leute nicht das vom IS lernen, wie man Dschihad führt. Und dagegen mobilisieren, also gegen diese quasi Islamisierung von Kultur und von Bildung, mobilisieren die Aleviten am meisten. Das ist von einer Demo noch aus dem September, glaube ich, auch Kartal ist ein Bezirk in Istanbul. Gegen die Islamisierung der Bildung für eine laizistische, also für eine Bildung, die von Trennung von Staat und Religion ausgeht. Die Akademikerin für den Frieden, ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig deren Aktion war. Das ist Nuriye Gülmen und Semih Özakçay. Semih ist kein Akademiker, sondern Lehrer. Ich habe aber dennoch, Nuriye Gülmen ist Akademikerin gewesen, bis sie entlassen wurde. Ich habe die ganz besonders gewählt, dieses Bild, weil der wievielte Tag ist es jetzt im Hungerstreik? 225? Also seit über 200 Tagen befinden die sich Hungerstreik mittlerweile. Ihr Protest geht seit über 300 Tagen, wenn ich mich richtig erinnere. Und es geht darum, ja, dass sie einfach ihren Arbeitsplatz wieder wollen. Und sie wurden gefeuert im Laufe des Gegenputsches quasi. Und ja, sie richten sich quasi gegen diese willkürenden Entlassungen. Und ich würde sagen, sie stehen stellvertretend für ganz viele so kleine Fronten, für ganz viele Einzelwiderstände und Kämpfe. Also natürlich machen die meisten Menschen keinen, es ist ja im Prinzip ein Todesfasten mittlerweile, befürchte ich. Das machen die meisten Menschen natürlich nicht, also Akademiker und Akademikerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, aber an vielen Fronten kämpfen Lehrer und Lehrerinnen und AkademikerInnen gegen diese Massenentlassungen an. Sie bauen oder versuchen eigenständige, autonome quasi Universitäten aufzubauen. Die haben auch einen Namen gehabt, Dianischul University, glaube ich, ja, Solidaritätsunis. Es gibt auch natürlich viele Akademiker für den Frieden hier in Deutschland, die jetzt auch eine Online-Uni, glaube ich, versuchen zu machen. Und da war das Wichtige, also die haben ja letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, das war Januar, auch mitten in der Hochphase des Krieges in den kurdischen Gebieten, haben die ja eine Petition veröffentlicht, die, wenn man die sich anschaut, ja eigentlich relativ pazifistisch, ja, also die für den Frieden aufgerufen hat, die nicht besonders revolutionär oder terroristisch schon gar nicht, würde ich sagen, war, sondern ja, den Staat einfach für seine Vorgehensweise in den kurdischen Gebieten kritisiert hat und eine Rückkehr zu Frieden und Verhandlungen gefordert hat. Das ist eigentlich keine besonders extreme Forderung, würde ich sagen. Und daraufhin hat die Regierung ja extrem darauf geantwortet. Ja, also Erdogan hat sich ja sofort hingestellt am Tag danach und gesagt, das war auch in seiner Gossensprache irgendwie so, ja, von, ihr seid keine Intellektuellen, ihr seid Schwätzer, ihr seid dunkel, bla bla bla. Und da ging ja auch sofort eine Furie an Repressionen, Entlassungen eben und so weiter und so fort, fanden alles statt. Mittlerweile gibt es, glaube ich, ein offizielles, ja, es gibt mittlerweile ein offizielles Terrorverfahren, ne? Und die Gesamtstrafe liegt bei über 1000 Jahren oder so. Für alle Akademikerinnen, die natürlich Propaganda und Mitgliedschaft bei einer Terrororganisation angeklagt sind. Und da war es. da war es wichtig, also um diese massive Repression, die dort eben die kurdischen Teile, also Nordkurdistan betroffen hat, durchsetzen zu können, muss man das auch normalisieren können. Ja? Man muss das als normal, also der Großteil der Bevölkerung muss das als normal ansehen, dass man auf so eine brutale Art und Weise einen Bürgerkrieg führt. Und die Hoffnung ist dann natürlich, alle schweigen, weil alle haben Angst, dass ihnen Ähnliches passiert. Alle ziehen sich in ihre kleine Depression zurück oder so. Und also auch wenn, also ich war ja quasi als Journalist in der Türkei dort und ich dachte mir dann in dem ähnlichen Zeitraum wie die Akademikerin für den Frieden, dachte ich, ich werde das nicht mehr weiter zuschauen und bin ja gemeinsam mit anderen Kollegen und Kolleginnen dann in die kurdischen Gebiete gereist, um dort aus dem Krieg zu berichten. Und, aber es gab sehr viele solche Leute auch in meinem Umfeld, wo das dann halt so tendenziell in Richtung so ein depressives, das ist total schlimm, aber was sollen wir jetzt machen? Wir wissen ja selbst nicht, was wir machen sollen. Und da, in dieses Vakuum kommen die Friedensakademikerinnen rein, machen diese Erklärung und der Erdogan ist natürlich, geht natürlich ab irgendwie, weil er möchte gerade diese Stille haben, er möchte gerade, dass keiner die Klappe aufmacht, während da halt Städtinnen rund um Boden gewalzt werden. Deswegen war deren Aktion so wichtig, würde ich sagen, und ist es immer noch. Arbeiterinnenwiderstand, das wird auch kaum, also Arbeiterinnenwiderstand jetzt im engeren Sinne, also quasi an der Produktionsstätte, jetzt eher mal klassisch industrieförmig gedacht. Ich glaube natürlich nicht, dass die Arbeiterinnenklasse nur in Fabriken ist. Andererseits glaube ich, dass diese Form der Widerstände viel zu wenig beleuchtet werden. Also ich kann selbst schon nicht mehr verfolgen, wie viele individuelle Widerstände, also Arbeitswiderstände im Klein-Klein mit alle derselben Problematik und derselben Reaktion gibt. Und da immer, wie gerade gestern, wurde wieder ein Arbeitskampf irgendwo in Istanbul gewonnen, weil die Kollegen und Kolleginnen unrechtmäßig gefeuert wurden, keine Abfindung bekommen haben, die letzten 2 Monate oder so nicht gezahlt bekommen haben. Und ja, dann einfach in Widerstand gegangen sind, Kundgebungen, Demos und so weiter und so fort und dann gewonnen haben. Genau, wenn man sich quasi die, und das ist immer noch möglich, wenn man sich die Situation anschaut, der Arbeitswelt, auch ja, im engeren Sinne jetzt der Industriewelt oder so, kann man wie in allen Staaten der Welt, mittlerweile fast allen Staaten der Welt, nur in der Türkei hat nochmal besonders heftiger die Ausweitung neoliberaler Arbeitsverhältnisse beobachten, das heißt unsichere Arbeitsplätze, keine Einhaltung gesetzlicher Arbeitszeiten oder enorme Ausweitung von Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Eine mangelnde Arbeitsplatzsicherheit, also eine Sicherheit am Arbeitsplatz, nicht des Arbeitsplatzes, sodass es so viele Unfälle gibt, dass Tausende von Arbeiter und Arbeiterinnen, ich habe gerade die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber das sind über 10.000 Arbeiter und Arbeiterinnen mittlerweile, die seit AKP-Herrschaft, also 2002, an Arbeitsunfällen gestorben sind. Wir nennen das Arbeitsmorde, weil bei den meisten dann rauskommt, dass man sich einfach an die Arbeitsplatzsicherheitsbestimmungen nicht gehalten hat, weil das kostet ja Geld. Ja, Union Busting, also die Zerschlagung von Gewerkschaften, gewerkschaftlicher Organisation. Da gibt es einen Essay eines Gewerkschaftsgenossen, Aziz Çelik heißt der, der hat da mal einen Artikel dazu geschrieben, was für unendlich viele Methoden eingesetzt werden, von den subtilsten Einschüchterungen über Schlägertruppen, die Leute, die in eine eher linkere Gewerkschaft eintreten wollen oder am Arbeitsplatz organisieren wollen, zusammenhauen oder Listen, die dann in Industrievierteln durchgegeben werden unter den Arbeitgebern, damit man die und jene ganz besonders nicht einstellt, weil man von denen weiß, dass sie Gewerkschaftsaktivität machen wollen, das Rausschmeißen und Feuern von Gewerkschaftsaktivisten und so weiter und so fort, was natürlich mit der repressiven Verfassung, die wir ja haben, die sowieso Gewerkschaftsorganisierung so schwer macht, dazu führt, dass der gewerkschaftliche Organisierungsgrad enorm niedrig ist in der Türkei. Das sind ein paar Prozent, ich weiß nicht mehr, 6% oder so effektiv. Also effektiv heißt Arbeiterinnen, die auch von Kollektivverträgen profitieren, weil organisiert zu sein, heißt in der Türkei nicht, dass du auch einen Kollektivvertrag abschließen kannst. Sehr repressiv gehalten alles in der Türkei. Das heißt, du hast eine sehr niedrige gewerkschaftliche Organisation. Logischerweise hast du auch niemanden, der dann an den Arbeitsplätzen die Rechte der Arbeiterin organisiert vertritt. Deswegen finden tausende Sachen statt, von dass Löhne nicht ausgezahlt werden, dass Abfindungen nicht gezahlt werden, dass aus rechtswidrigen Gründen gekündigt wird, Urlaubstage nicht eingeräumt werden und. Also eine massive Verschlimmerung der Arbeitsbedingungen. Und wenn man sich eben den Arbeiterinnenwiderstand anschaut, habe ich jetzt hier mal die Hauptaktionsformen genannt. Es gibt natürlich immer mal wieder auch Versuche zu größeren Streiks. Die werden fast alle unterbunden. Du kannst mit Verweis auf nationale Sicherheit, kannst du jeden Streik in der Türkei aufschieben. Aufschieben heißt, die Regierung beschließt, das ist, gefährdet die nationale Sicherheit. Und dann muss die Gewerkschaft, die diesen Streik angemeldet hat, vor den Dannenstein, Kassationsgerichtshof, glaube ich, gehen und dort Klage erheben, um durchzudrücken, dass man den Streik mal wann anders machen kann. Wenn man sich de facto anschaut, hat der Dannenstein nie im Sinne der Streikenden gestimmt und die Vorsitzende des Dannensteins ist sowieso AKP-nah, hat sich auch AKP-nah oft genug geäußert. Also es ist eine Farce, Streikverbote, ganz einfach formuliert. Wenn es sie gibt oder wenn Versuche dazu gemacht werden, ist das sowieso beschränkt, würde ich sagen, zum Großteil auf Automobil- und Metallbranche, zum Teil auch Ölverarbeitungsbranche, also so industrielle Großbetriebe, wo Gewerkschaften dann halt doch noch organisiert sind. Da die aber fast immer verboten werden, im größeren wie kleineren Format, gibt es immer mal wieder indirekte Streiks, also das, was ich indirekt nenne, ja, also Arbeitsverlangsamung, Arbeitsniederlegung, Nichterscheinen am Arbeitsplatz in massierter Form. Das haben Petkim oder Şişecam, ich weiß es nicht mehr, eine Glasherstellungsfirma, Unternehmen, die Arbeiterinnen dort waren, das glaube ich, die dann einfach so indirekte Streiks gemacht haben und gewonnen haben im Februar diesen Jahres noch. Also mitten in dieser Gegenputsch-Stimmung und dann einfach bessere Arbeitsverhältnisse bekommen haben und besseren Lohn. Es gibt viele individuelle Protestformen, das ist wie gesagt unendlich viele. Von, also auch Hungerstreiks, aber Mahnwachen und Kundgebungen haben sich sehr ausgeweitet im Arbeiterinnenwiderstand in der Türkei. Also dass dann zum Beispiel die Gewerkschaftsaktivisten oder Aktivistinnen, die gefeuert werden, einfach vor den Fabriktoren eine Permanentmahnwache einrichten. Bei Arçelik LG zum Beispiel ging das über 100 Tage, dass sie direkt vor den Fabriktoren eine Permanentmahnwache hatten. Die haben mittlerweile auch Recht bekommen. Und etwas offensiver, das findet in letzter Zeit nicht mehr so oft statt, hat aber in den letzten Jahren sehr viel stattgefunden, Platz- und Fabrikbesetzungen hat das auch mal wieder gegeben. Das heißt, es gibt, also man kann versuchen, das zu verbieten, aber die Arbeiterinnenklasse findet halt Wege, wie sie da ihren Widerstand gegen diesen Neoliberalismus schon leistet. Und das zum Großteil in Formen ohne organisierte Linke oder so vor Ort. Ja, also die große Streikwelle im Metall- und Automobilsektor 2015 war, also da sind, ich weiß nicht wie viel, Zehntausende von Arbeiterinnen haben sich dort beteiligt. Das war eine, wie so eine spontane Welle, ging das über die gesamte Westküste und da war die organisierte Linke nicht groß vorhanden. Das war relativ spontan. Hauptforderungen bestehen natürlich in Einhaltung der grundlegenden Arbeitsrechte, Besserung natürlich der Rechte, die freie Gewerkschaftswahl, das ist in den letzten Jahren sehr stark im Vordergrund gerückt, weil im Zuge auch dieser Union-Busting-Strategien werden auch ganz gezielt Unternehmer- und regierungsnahe Gewerkschaften und Gewerkschaftskonföderationen, wie die Türk-İş oder die AK-İş vor allem, gefördert. Dafür gibt es auch Millionen von Beweisen. Oder Einzelindizien oder so. Und eine der Hauptforderungen ja, kämpfender Arbeiterinnen in den letzten Jahren ist eben halt auch zu sagen, wir wollen eine freie Gewerkschaft. Wir wollen wählen in den Betrieben, welche Gewerkschaft wir wollen, auch welchen Gewerkschaftsvertreter wir in dem einzelnen Betrieb wollen. Und wir wollen quasi auch in dem Betrieb betriebliche Repräsentationsorgane der Arbeiterinnen, also etwas wie Betriebsräte oder so, was ja hier quasi Grundrecht ist im Prinzip. Ja, Einführung von Betriebskomitees und natürlich bessere Arbeitsbedingungen. Diese Kämpfe gehen tagtäglich fort. Wie gesagt, sind eher individuell und weiten sich oft nicht in der Fläche aus. Das ist ein Mangel, der mit der Mangel der Organisiertheit zu tun hat, würde ich sagen. Und ja, es gelingt der Opposition auch noch nicht, diese unterschiedlichen Kämpfe, also diese eher so auf der betrieblichen Ebene stattfindenden Kämpfe mit den anderen demokratischen Kämpfen zu verknüpfen. Das sind vielleicht so die zwei Hauptmängel. Konservativ-liberaler Widerstand, islamisch, weil auf den gehe ich jetzt ganz besonders ein, weil Linke immer so ein bisschen Berührungsangst mit dieser Thematik haben. Ich habe das vorhin kurz erwähnt, dass ja auch in den islamischen Hochburgen quasi die Stimmen zurückgegangen sind. Das hat sehr unterschiedliche Gründe. Das hat natürlich auch zum Grund, dass natürlich viele ja, muslimische oder religiöse Familien, das ist aber also eher eine Klassenfrage, würde ich sagen, zum Beispiel ihre Kinder auf Schulen der Gülen-Gemeinschaft geschickt haben. Also die ja jetzt FETÖ genannt wird, also Fethullah-Gülen-Terrororganisation, die hat sich ja vor allem im Justizapparat und sowas organisiert, aber die hat ganz viel so Privatschulen und Internate und sowas gehabt. Und das waren natürlich Orte, weil das auch immer gefördert wurde von der Gülen-Gemeinschaft, die dann dort auch ganz besonders immer Menschen aus ärmeren Schichten, also Muslime und Muslime aus ärmeren Schichten dann halt Stipendien vergeben hat, sodass sie überhaupt an die Unis konnten und überhaupt studieren konnten und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich sehr viele muslimische Familien einfach, die ihre Kinder auf diese Internate geschickt haben, weil das eben die Art und Weise für sie war, die Kinder an die Uni zu bekommen, die dann aber mehr oder wenig was mit dieser Gülen-Gemeinschaft zu tun haben, oft auch nicht so enge Banden haben oder einfach, weil das ist quasi der Trick dann an dieser Gülen-Gemeinschaft, du gehst zu so einer Schule, Bist dann an der Uni und so weiter, und dann, wenn du deinen Abschluss hast und irgendwie arbeitest oder so, zahlst du irgendwie nochmal 5% deines Einkommens oder so an die Gelerngemeinde zurück. Und ja, das wird dann jetzt quasi als Unterstützung von Terrorismus ausgelegt. Und die Art und Weise, wie man gegen die Gülen-Gemeinschaft oder vermeintlich Sympathisanten der Gülen-Gemeinschaft vorgeht, ist ja schon auch so ein Totalangriff. Also es wird ja wirklich jeder mitgenommen, der auch nur das Entfernteste damit zu tun hat. Und wenn du in der Familie zum Beispiel eine Person hast, die halt universitär ausgebildet ist und irgendwo Dozent oder Dozentin ist und ein Einkommen hat, dann und damit quasi auch den Rest der Familie irgendwie fördert oder so, und diese Person fällt weg, dann spiegelt sich das natürlich auch auf die gesamte Familie wieder, die dann logischerweise dieses Vorgehen nicht so besonders toll findet. Ja, wenn man sich dieses Lager anschaut, dann würde ich sagen, also auch unter den organisierteren Elementen sind das vor allem so konservativ-liberale Moslems, die hervorstechen im Widerstand gegen quasi die Faschisierung, die gerade in der Türkei stattfindet. Darunter auch sehr viele AKP-Mitbegründerinnen, vor allem bei dieser Hakve Adalet-Plattform, Plattform für Recht und Gerechtigkeit. Das ist ein Zusammenschluss eigentlich aller islamischer, muslimischer Strömungen in der Türkei für Demokratie gegen quasi den diktatorialen Vormarsch gerade. Aber darunter befinden sich eben auch sehr viele AKP-Mitbegründerinnen. Ein paar von denen, würde ich sagen, haben natürlich so ein bisschen Angst davor, wie sich das gerade alles entwickelt, und sie möchten nicht auch eventuell mit in der Scheiße sitzen, wenn es dann doch nicht klappt. Aber bei den meisten glaube ich eben schon, dass das eben einfach konservativ, aber liberale Moslems sind, die gegen eine Faschisierung sind und also bürgerlich betrachtet eine demokratische Türkei wollen, wo sie natürlich ihre muslimische Identität ausleben können, aber jetzt nicht unbedingt unterstützen, dass man alle möglichen anderen Identitäten unterdrückt oder die Aleviten als Ketzer bezeichnet oder so. Und wenn man sich das mal anguckt, die haben den Gerechtigkeitsmarsch, auf den gehe ich gleich ein, der GHP unterstützt, die unterstützen das Hungerfasten von Nuriye Gülmen und Senih Özakça, also von zwei Leuten, die den Terror, also Mitgliedschaft bei einer Terrororganisation vorgeworfen wird und so weiter und so fort. Genau, die Motivation ist antifaschistisch und demokratisch-konservativ ausgerichtet. Und dazu kommt natürlich auch, wenn man das quasi klassenförmig anschaut, und das müsste man besser und genauer machen. Ich finde, da ist in der Linken in der Türkei, aber auch außerhalb der Türkei, ist das da ganz viel wahnsinnig falsch gemacht. Also die AKP selbst hat Umfragen rausgegeben, ne? Nach diesem Referendum mit der Frage, um herauszufinden, naja, warum haben wir jetzt eigentlich so wenig Stimmen bekommen? Also die sind ja von 60 bis 70% ausgegangen und haben ja jetzt diese 51% oder so bekommen. Und wenn du dir das anguckst, die haben vor allem, umso weiter es Richtung Westen geht, umso mehr verlieren sie dort an Stimmen aus ihrer Basis. Bis zu 12% gehen die Verluste in einigen Gebieten. Und die haben dann halt Umfragen gemacht und so. Und da beschweren sich die Wählerinnen der AKP zum einerseits, dass sie diesen Terrorismusdiskurs nicht so produktiv finden, also im Sinn von, dass jetzt angefangen wird, jede und jeder als Terrorist oder Terroristin bezeichnet zu werden. Sie beschweren sich über Korruption in den AKP-Riegen, also auf der Basisstruktur der AKP, über Entfremdung. Ne, die sagen dann, das ist so ein ganz zentrales Ding, was immer wieder übersehen wird. Die AKP hat sich ihre Macht vor allem in Basisarbeit erarbeitet, in den Vierteln, wo davor die Linke stark war und danach dem Militärputsch vom 12. September natürlich da kaputt gemacht wurde. In die Viertel ist die islamische Bewegung reingegangen, und es gibt ja Traditionen islamischer Almosen und Armenpflege und sowas. Das ist mittlerweile enorm kapitalistisch und neoliberal organisiert. Natürlich, da stehen große Verbände und zum Teil Unternehmen dahinter. Aber es ist eine Form, an die Leute heranzutreten und zumindest ihnen den Eindruck zu geben, dass man sich um ihre Situation, die man selbst herbeigeführt hat, natürlich mit den verkackten Arbeitsverhältnissen, aber okay, das muss man ja nicht ansprechen, dass man auf jeden Fall hingeht, um denen zu helfen und auch in der Basis mit denen zusammenarbeitet. Also es gibt da auch ethnologische oder ethnografische Studien dazu, wie die Basisarbeit der AKP in den Vierteln funktioniert. Und die machen da eben regelmäßig Treffen der AKP-Frauenorganisation zum Beispiel mit den Frauen aus den Vierteln, um deren Probleme zu besprechen und so. Natürlich haben die da nicht so viel mitzupfeifen, real. Ja? Aber das sind so die Punkte, mit denen die AKP eben halt auch sich in den Massen in bestimmten Teilen verankern konnte. Und die beschweren sich jetzt zum Beispiel auch über Entfremdung. Das heißt, die sagen, naja, früher war der Umgang in der Basis, im Bezirk, im Viertel viel näher, viel solidarischer. Und jetzt setzt so eine Professionalisierung ein. Also jeder guckt quasi nach den Stimmen oder nach dem Geld, also in der AKP-Basis, die er oder sie bekommt. Und über Arbeitslosigkeit beschweren sie sich. Ich glaube, das sind so zentrale Themen und Punkte, an denen man als eine linke Alternative ansetzen müsste, um, und ich glaube, das würde ein Großteil, nicht alle, aber ein Großteil der AKP-Basis auch tatsächlich ansprechen. Und ja, natürlich gibt es auch in der AKP-Wählerbasis und in der MHP-Wählerbasis stramme Faschisten und Faschistinnen, die wir nie werden überzeugen können. Das ist keine Frage, aber sie sind es eben nicht alle. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, diesen Punkt zu sehen. Und also diese Unzufriedenheit nährt natürlich auch den Widerstand von dieser Seite, wie er dann von oben, also quasi nochmal so bürgerlich, wie ich gerade genannt habe, konservativ-liberal versucht wird zu organisieren. Ja, an den Rändern der islamischen Bewegung finden auch andere Sachen statt, also um diese islamische Lage wird auch gestritten. Es gibt antikapitalistische Moslems, ich empfehle jedem, sich die mal anzuschauen, die zitieren auch die ganze Zeit aus dem Koran, antikapitalistisch, demokratisch, Pluralität von Ethnien und Sprachen und solche Sachen. Es gibt aber natürlich auch die opportunistischen Machtpolitiker, die alten ja, AKP-Kader, Arınçgül, Davutoğlu, ich möchte die Personalien jetzt nicht lang ausführen, die halten sich innerhalb der AKP auf Reserve, würde ich sagen. Die sehen mittlerweile, dass der Kurs sehr riskant ist aufgrund der Hegemoniekrise. Der Kurs kann klappen, deswegen stellen sie sich nicht komplett gegen Erdogan. Er kann aber auch nicht klappen, deswegen distanzieren sie sich von ihm und warten eben ab. Und also mich würde es nicht wundern, wenn die eines Tages wieder in den Vordergrund rücken und sagen, hey, also wisst ihr, wir fanden diese enorme Zunahme von Gewalt und so ab 2013 auch nicht so geil. Wir wollten ja auch die ganze Zeit was anderes, aber der Erdogan, der hat uns ja auch blockiert. Aber jetzt sind wir doch auch alle Demokraten. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn die eines Tages mal so versuchen, sich zu retten. Es gibt natürlich auch radikale Islamistinnen, die quasi wie der IHH, das ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die auch die Mavi Marmara Flottille unterstützt hat oder eigentlich mitorganisiert hat, also Richtung Gaza, das war vor ein paar Jahren, die aber auch, das ist ja dann noch aufgeflogen, logistische und militärische Unterstützung für die Dschihadisten und Dschihadistinnen in Syrien geliefert hat. Und wenn man sich das anschaut, ich mache hier die Klammer zu, AKP intern ist das gerade nicht die Pro-Erdogan-Fraktion. Also die islamistische Fraktion ist eine, die der Erdogan selbst versucht zu kontrollieren. Weil er den, also ideologische Fanatiker seid ihr, das ist die Wortwahl. Und die Wortwahl der radikalen Islamistin ist zu sagen, ihr verratet unsere Glaubensbrüder und Schwestern, weil ihr die Al-Nusra nicht mehr genug unterstützt und so. Ja? Also das lese ich jetzt halt. Aber das ist das, worum es geht, weil ihr euch mit Israel wieder verständigt und so. Und der Erdogan ist natürlich ein Pragmatiker. Also der legt sich mit Israel an und wenn er außenpolitisch isoliert wird und Unterstützung braucht, dann geht er auch wieder Vereinbarungen mit Israel ein. Also der hat da keine, der ist da nicht so Prinzipien-Islamist, wie man ihn oft porträtiert. Ja, die Rolle der JK. Das sind, der Humor geht in der Türkei nie aus, sogar nicht in den schlimmsten Phasen. Das Bild muss ich erklären, für die das nichts sagt. Das ging sofort in den ersten Tagen nach dem Volksreferendum, gingen diese beiden Bilder durch Social Media. Das ist der Vorsitzende, also nicht der da, ne, sondern hier der da. Kemal Kılıçdaroğlu, der derzeitige Vorsitzende der CHP, und der ist also ein bisschen trantütig, könnte man sagen, ja, in seiner Opposition nicht besonders effektiv. Und ja, wir quasi als ja, radikale sozialistische Linke bezeichnen quasi die GEP immer als gewollt oder ungewollt, ja, als wie kommt denen, als Krücke, ja, also so. Gerade jedes Mal, wenn die AKP irgendwie strauchelt und irgendwie der Fuß gebrochen ist oder so und fallen könnte, da kommt eine Krücke, worauf sie sich dann drauf lehnen kann und noch weiterläuft. Das ist in vielen, vielen einzelnen Dingen, die man in den letzten Jahren gesehen hat, wie dass die GEP auch dafür gestimmt hat, dass die Immunität der HDP-Abgeordneten aufgehoben wird und vielen anderen Dingen, wie dass sie eben immer noch verweigert, mit der HDP eine Allianz zu bilden und vielen, vielen einzelnen Sachen. Ja, jedes Mal, wenn sie eine große Demo stellt, also die GEP stellt ja schon immer mal wieder eine Demo mit 2 Millionen Leuten oder so, ich gehe gleich auf eine ein, dann diese enorme Energie mobilisiert und dann mit der Energie genau eins macht, nichts. Und das sind die Gründe dafür, warum sie nicht besonders effektive Opposition ist und warum eben kritische Stimmen sie als Krücke bezeichnen. Und ich glaube, die ist, also hier Böhlebische oder Bilme, ist denn sowas möglich? Ich glaube, das war exakt die Wortwahl, als dann rauskam, es findet Wahlfälschung statt und so bei dem Volksreferendum. Da hat er nämlich gesagt, ja, das geht doch überhaupt nicht. Ist denn sowas möglich? Und das ist jetzt natürlich der Zerriss davon, ja. Oder hier Budorde, hat er auch öfter mal gesagt, ich erinnere mich nicht mehr an das Ereignis. Das ist aber nicht richtig, ja. Also Ballrock, ja. Da kommt schon Ballrock, ja. Also, ich finde, das trifft schon recht gut den Punkt, ja. Wenn man sich die GEP, also jetzt mal Witz beiseite, ja, wenn man sich auch anguckt, natürlich waren es schon auch ihre Abgeordneten und sie sind es immer noch, über die wir auch wichtige Infos und sowas bekommen, ne? Also ich hab meine sehr harten Kritiken daran und so, aber man muss schon auch genau wissen, wo und wie man vorgeht und kritisiert. Die haben natürlich auch sehr viele Leute gehabt, die Informationen dazu gesammelt haben, wie und wo Wahlbetrug begangen wurde. Die waren ja auch eine der ersten, die Zahlen gegeben haben und die haben sich gegen diesen Wahlbetrug gestellt. Aber sie haben ja explizit diese Straßenproteste, die ich vorhin erwähnt habe und die ich für so zentral erachte, ja nicht aktiv unterstützt. Ne? Also der Kılıçdaroğlu hat sich hingestellt und gesagt, wir unterstützen diese Proteste nicht als Partei. Und das liegt natürlich daran, das liegt in der Funktion und der Rolle dieser Partei, die, wie gesagt, etwas zahnlose Opposition macht und immer eben halt auch auf Regierungsübernahme anvisiert und immer so auf Stabilisierung von Auseinandersetzungen aus ist und nicht noch mehr riskieren möchte und ganz sicher keine Revolution oder so. Die Partei visiert mittlerweile ganz offen. Damals haben wir nur gesagt, die visieren 2019 an, das ist glasklar. Jetzt sagen sie es selbst offen, also da werden die ersten Wahlen stattfinden mit diesem neuen Präsidentschaftssystem und die Strategie der GEP ist es dort, ihren eigenen Präsidenten gewählt zu bekommen. Ja? Darauf arbeitet gerade alles hin. Es gibt aber natürlich auch innerhalb der GEP eine linke Opposition, die lautstärker geworden ist als zuvor. Ich habe jetzt so ein paar Namen hier aufgelistet. Fikri Sarlaj, Selin Sayın-Döke war Parteisprecherin, ist von ihrer Funktion zurückgetreten. Die ist liberal, zum Teil sozialdemokratisch. Der Fikri Sarlaj ist vermutlich ein bisschen sozialdemokratisch. Der ist zum Beispiel recht heftig aufgetreten. Also der hat die Partei für Autoritarismus kritisiert, für ineffektive Opposition, dass es ein Fehler war, gegen die HDP vorzugehen und so. Und der wurde fast rausgeschmissen aus der Partei. Seitdem ist er still. Es gab großen Unmut in der Basis, insbesondere in der Jugend, also unterschiedliche Jugendverbände der GEP. Die haben sofort eine Erklärung rausgegeben, nachdem der Kılıçdaroğlu gesagt hat, wir unterstützen diese Proteste nicht. Wo die waren schon, also für einen Tonfall der GEP natürlich, ne, waren die schon heftig. Also, wo es dann hieß, also so wird nicht Politik gemacht, ja. Ihr müsst, die GEP muss mutigere Schritte machen und wir werden uns an den Demonstrationen beteiligen. Kurz zusammengefasst, die GEP war da bei diesen Straßenprozessen verwirrt angesichts dieser aufbrechenden Dynamiken, die sie nicht hätte kontrollieren können damals noch oder in geordnete Bahnen lenken. Das hat sie dann später versucht und versucht es bis heute noch. Es ist, finde ich, ja schon auch bezeichnend, dass auch in deutschen Medien, also solange es keine linken, explizit linken Medien war, das Einzige, wovon man so wirklich was mitbekommen hat an Widerstandsdynamiken, dieser Gerechtigkeitsmarsch war. Und der, was, 30, 40 Tage, ich weiß nicht mehr, wie lang ging. Nee, ja, weiß nicht mehr. 400 Kilometer ist er gelaufen von Ankara. Also ist er und alle Leute, die protestiert haben, und es ist ja dann auch eine sehr große Protestwelle geworden. Das muss man schon auch immer sehen und betonen. Ja, über das wurde ja auch hier großartig berichtet. Auch in den türkischen Medien wurde, die bauen schon auch Kemal Kılıçdaroğlu und die CHP als Hauptopposition und Hauptwiderstand auf. Ich habe auch extra dieses Bild nochmal gewählt, weil das schon auch nochmal symbolisch zeigt. Also ihr seht hier die ganzen Bullenreihen, ne, und hier die schwer bewaffnete Gendarmerie und so. Ne, also so komplett außerstaatlich oder so ist das alles nicht. Ne? Die GEP ist selbst eine Staatspartei und die kämpft gerade auch dafür, nicht um Revolution oder so ein Kram, sondern diese Hegemoniekrise anders zu lösen und den Staat wieder in Ordnung zu bringen. Und die hat natürlich auch Unterstützung aus unterschiedlichen Staatsapparaten. Ja, genau. Dieser Gerechtigkeitsmarsch, der hat am Ende eine riesige Abschlusskundgebung in Istanbul gehabt. Da waren bis zu 2 Millionen Menschen beteiligt. Das ist so ein Beispiel, wovon ich eben sage, die CHP kriegt halt schon Millionen von Menschen zusammen. Das zeigt eben zwei Dinge. Zum einen, dass es diese Millionen von Menschen gibt, die so krass demonstrieren, solch einen Widerstand leisten. Und zum anderen, dass die GEP fähig ist, das immer mal wieder zu kanalisieren oder auszunutzen, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Da würde ich sagen, die GEP konnte sehr gut darauf aufbauen, das ist diese Massendynamik des Widerstandes, die ich gerade in vielen Facetten versucht habe auszuführen, wieder zu aktivieren und die auf die Straße zusammenzubringen. Und ja, das war verboten, Parteifahnen, Flaggen und sowas, das war alles verboten, es sollte parteiübergreifend sein, das ist jetzt so die neue Taktik der GEP, auch die Slogans, das war ja, drehte sich alles um Gerechtigkeit und sowas. Ich bin über die Stunde drüber, ja. 15 Minuten. Auch die Slogans haben sich alle um Gerechtigkeit und so gedreht. Aber de facto war alles unter der Kontrolle der GEP und von Kılıçdaroğlu. Es gab auch so ein Regelwerk, was so veröffentlicht wurde, bestand aus 12 Punkten. Die ersten vier bestanden nur darin, zu sagen, Kılıçdaroğlu führt diesen Marsch so, er macht dieses, er macht jenes, niemand darf mit Kılıçdaroğlu dies, das. Also überall Kılıçdaroğlu. Und das ist natürlich klar ein Versuch, die Opposition zu monopolisieren seitens der CHP und zu kontrollieren mit eben dem Versuch, so nochmal so ein, weil die eigentliche CHP-Basis ist schon, es wird immer wieder enger aufgrund dieses hart nationalistischen, laizistischen Diskurses, der Kurden nicht besonders anspricht, zum Beispiel der Muslime und Muslima nicht so viel anspricht. Und das versucht man jetzt quasi ein bisschen anders an die Sache heranzugehen. Und es ist mittlerweile ganz klar artikuliert, dass die GEP versucht, quasi diese 49% des Neins zu vertreten, parlamentarisch. Und ich würde sagen, in geordnete Bahnen zu lenken. Also diese Widerstandsdynamiken, die es da existiert, zu gucken, dass die eben nicht andere Formen annehmen oder explodieren oder sowas. Auch hier gab es Diskussionen unter den Linken, unter der revolutionären Linken. Die zwei Extrempositionen habe ich jetzt mal aufgelistet. Die eine quasi so ÖDP oder so, wenn ich jetzt Namen geben soll, und die andere eher von DP, die Jüngste Partei. Einfach nur als Beispiele. Ja? Mir geht es hier auch nicht darum, was zu verurteilen, sondern euch die Argumente zu präsentieren. Auf der einen Seite hattest du diese Form von Argumenten zu sagen, naja, na klar, wir sind nicht GEP, aber es ist wichtig, der Gerechtigkeitslogan ist auch richtig, das kanalisiert Widerstand, wir müssen da mitmachen. Und der andere war zu sagen, ja, seht ihr denn eigentlich nicht, dass die GEP versucht, das alles zu monopolisieren, mit scheinbar parteiübergreifenden Forderungen, die das Präsidialsystem auch gar nicht in Frage stellen, sondern quasi an Erdogan mäkeln oder einen besseren Umgang der Justiz wollen, aber nicht so eine größere Veränderung oder so. Wir müssen als sozialistische Linke dort fernbleiben, ansonsten ja, bauen wir die Oppositionsrolle der GEP mit auf. Das sind, würde ich sagen, die zwei Extrempositionen gewesen in der Linken. Meine Position, sage ich euch auch gleich, ist natürlich an diesem Marsch teilzunehmen, auch an der Kundgebung. Am Kongress eher weniger, um der GEP diesen Raum gerade nicht zu lassen, mit vollem Bewusstsein darüber, was die GEP dort versucht zu machen, und ihr da diese Chance versuchen, so weit wie möglich nicht zu geben und andere Themen reinzutragen. Was die GEP oft auf diesen Sachen eben nicht thematisiert, ist die sogenannte kurdische Frage. Ist das Präsidialsystem als solches? Ja? Also wollen wir nur Erdogan weghaben als Präsidenten? Oder, und dafür halt einen balancierteren oder so, Präsidenten oder eine Präsidentin, oder wollen wir dieses System weghaben und eine andere Republik haben? So. Und also ich bin ja nicht mehr in der Türkei, aber wenn ich dort wäre, würde ich diese Position reintragen. Ich würde Neoliberalismus reintragen und das problematisieren. Ich würde sagen, darüber redet die GEP auch nicht so viel. Aber eine andere Republik oder eine demokratischere Republik müsste auch bessere Arbeitsverhältnisse haben. Ich glaube, man kann das machen. Genau, andere Genossinnen sind anderer Meinung, wie gerade vorgetragen. Gut, es gibt die Kon. Ja, okay, das ist so das Ende. Da gehe ich kurz am Ende darauf ein, weil das ist so vermutlich am wenigsten das, was man Widerstand nennen könnte, ja? Sondern Opposition. Das ist auch eher von Herrschaftsperspektive her vielleicht interessant. Das ist die. Ich nenne sie konservative, liberale Opposition, nationalistisch. Das ist der Flügel, der von der MHP abgebrochen ist. Das sind Ultranationalisten bis Faschistoide gewesen. Jetzt ändern sie sich gerade so ein bisschen. Vermutlich wenig aus Überzeugung, würde ich jetzt mal tippen. Mehr aus Machtkalkül und Taktik. Zum Teil auch aus Überzeugung, weil also der Plan dieser Fraktion, der Aktionärfraktion, die jetzt nächste Woche ihre neue Partei gründen wird, vermutlich mit dem Namen Demokratische Zentrumspartei, das zeigt ja auch an, wohin die Reise gehen soll, im Gegensatz zur MHP, Partei der nationalistischen Bewegung. Das ist ja auch ganz klar lokalisiert, ist natürlich eine Demokratische Zentrumspartei, anders lokalisiert und breiter gefasst. Und hier geht es darum, das ist quasi die konservativ-liberale, aber systeminterne immer noch Opposition zu organisieren und eben halt auch von der AKP Stimmen abzugreifen, auch von der MHP Stimmen abzugreifen. Und die Stimmen von der MHP gehen ja auch schon weg, das hat man beim Referendum ja gesehen. Okay, die zwei letzten Folien, dann ist Schluss. Zusammengefasst, aus der Perspektive von oben und von unten würde ich sagen, was gerade stattfindet, ist eine instabile Faschisierung. Also es ist offensichtlich eine Faschisierung, ja, keine Frage dahinter. Es ist auch offensichtlich, dass der Erdogan immer noch an der Macht ist und die dominante Macht ist und seine Clique um ihn herum. Aber es ist sehr instabil. Es kommen immer wieder Krisen. Es sind immer wieder muss der Erdogan und die Clique auf eine sehr repressive Art und Weise sich erneut an der Macht halten, auch nach innen hin. Jetzt fängt gerade die Säuberungswelle nach innen an, also innerhalb der AKP. Bürgermeister werden ersetzt, Führungskader werden ersetzt, weil man der vordergründig nach effizientere Kader haben will. Ich würde sagen, Erdogan loyalere Kader haben will. Und das ist ja immer das also ich nenne das auch gern Röhm-Syndrom, damit man mal den historischen Vergleich hat, weil das ja das Problem von allen diesen Faschisierungsprozessen ist. Also wenn du quasi, weil eine Faschisierung setzt ja quasi auf, oder Faschismus setzt ja auf Willkür und Diktatur und nicht auf ein quasi konstitutionelles Spiel unterschiedlicher Kräfte oder so, und wenn du diesen Anspruch hast und das anfängst umzusetzen, aber es dir nicht gelingt, also dir die absolute Herrschaft nicht gelingt, dann fängt halt irgendwann jeder an, auf die Idee zu kommen, ja, dann bin ich halt der bessere Faschist als der Typ, der das gerade nicht hinkriegt. Ich habe da nur so ein paar Beispiele aufgelistet, die MHP-Führung, ich wäre mir bei, also die unterstützt jetzt die AKP, morgen weiß man nicht, ob die das immer noch tut, würde ich sagen, da gibt es so eine Splittergruppe, Perinci-Gruppe, das ist auch ein Fanatiker, auf den gehe ich jetzt auch nicht länger ein, aber der ist auch einer, der sich die Macht teilt mit der AKP und wichtige Stellen im Militär- und Geheimdienst stellt oder stellte. Der war auch vorgestern noch, hielt der den Erdogan für einen imperialistischen Trojaner quasi. Jetzt hält er ihn für den Verfechter der Nation und so. Also der Typ hat schon mal alles verteidigt, glaube ich, in seinem Leben. Von Kaipakaya über, also Kaipakaya hat er nicht verteidigt, aber Maoismus bis hin zu Öcalan hat er verteidigt. Dann ist er rechts außen geworden. Der Typ kann alles, also der ist ein, hat keine Prinzipienprobleme. Das ist ein Machtpolitiker, rechts außen, ja, ganz klar. Und eine Reihe an Fanatikern, die jetzt in der AKP aufsteigen, weil das ist ja auch der Klassiker an Faschisierungsprozessen, wenn sie nicht klappen, die Liberalen, die so ein bisschen intelligenter sind, ein bisschen hegemonialer sind, die schon immer auch überlegen, hey, sag mal, okay, das ist zwar mein Feind, aber wie kann ich irgendwie gucken, dass er stiller bleibt oder so, wie kann ich den irgendwie mit kleinen Almosen zufriedenstellen oder so, die springen dann ja irgendwann immer mehr ab. Und immer mehr hast du dann Fanatiker auf deiner Seite, die dich dann halt so 100% militant und mit also wirklich dem gossenhaftesten Auftreten verteidigen. Also es gibt auch einen Begriff für diese Leute in der Türkei mittlerweile, die Gegelten heißen die, ja, weil sie halt immer so Schleim auftreten. Zumindest ihr Führer, Yiğitbulut. Das sind halt Fanatiker, die sind enorm militant, die sind krass kämpferisch und so, aber die sind dafür auch nicht so fähig wie zum Beispiel der alte Präsident Abdullah Gül, der konnte mit allen Gesellschaftsteilen reden und dennoch Hegemonie verteidigen, und die können einfach nur hauen. Ja? Also die können verfluchen, die können drohen, die können, ihr müsst euch wirklich mal die Sprache reinziehen, wie die reden, ja, sie stellen sich hin und sagen, ihr seid so viel wert wie mein kleiner Finger. Ich wiederhole es noch einmal, wie mein kleiner Finger, ja. Also James Kutschuk ist so ein Revolver-Journalist halt, ja, der redet so, sodass sich selbst der Erdogan hinstellen muss und dann erklärt hat, der hier macht gar keine Ansagen, wenn, dann mache ich die Ansage. Ja, also das ist so, das ist so, mein Gott, ja. Fanatiker eben, ja. Bei denen weiß man auch nie, ja, heute sind sie halt so, morgen sagen sie, ich bin der bessere Faschist. Ciao. Ja. Zersetzung des Staates, Tendenz zu Klickenbildung, die, wie das im Militär ausschaut, kann man nicht mehr, finde ich, ist nicht mehr, also die, das Militär ist nicht stromlinienförmig. Ich habe den Eindruck, da sind mehrere unterschiedliche Kräfte und um das Militär wird sich gerade gerissen. Da werden sich Klicken herausbilden oder tun sie schon. Überhaupt diese gesamte Herrschaft besteht aus einem instabilen Zusammenhang an Klicken, bei dem man nicht weiß, ob die sich nicht ineinander in die Haare kriegen. Und dann gibt es natürlich andere, sehr gewichtige Krisenquellen wie außenpolitische Isolation. Also jetzt gerade wieder legen wir uns ja wieder mit den USA an. Das hat natürlich sehr wenig Basis in der Wirtschaft, sage ich mal, weil natürlich das ganze Großkapital auf Dollarzufluss angewiesen ist. Und das gesamte Großkapital beschwert sich gerade nicht aus besonders demokratischem Interesse, sondern aus ihren ganz einfachen kapitalistischen Interessen heraus, stellen sie sich hin und sagen, was soll denn diese Visumskrise, was soll denn dieser, also so kann man nicht mit den USA umgehen, wir brauchen Dollar. Ja? Oder eben halt auch militärische Unfähigkeit. Also diese ganzen Syrien-Actions sind nicht besonders gut abgelaufen, militärisch betrachtet. Das ist natürlich ein designierendes Moment. Das ist so dieser Faschisierungsprozess gerade. Die Perspektiven, die machen sich anhand von drei Polen auf, hauptsächlich würde ich sagen. Das ist einmal quasi die bürgerliche Alternative zur jetzigen Herrschaft, also zu Erdogan und die Clique drumherum. Die entwickelt sich innerhalb diesen beiden, also selbst dieser Pol in sich hat zwei Pole, einen so modernistisch-liberalen, die CHP, und einen so konservativ-liberalen. Die stellen die Aktion als bedeutend kämpferischer, würde ich sagen, als Kılıçdaroğlu und gewinnt sehr viel an Kraft gerade. Die sind beide bedeutend schlauer und intelligenter, würde ich sagen. Auch außenpolitisch sind die viel mehr auf, irgendwie, wir hätten uns, also wir sollten uns mit den USA nicht so anlegen. Es gibt auch andere Formen der Diplomatie, auch was jetzt das Referendum in der kurdischen Regionalregierung angeht. Da haben die sich alle davon distanziert oder, also die Aktionäre hat gesagt, wir hätten uns gar nicht einmischen sollen, dann hätte uns wenigstens noch jemand ernst genommen. Stimmt ja auch. Und die bilden quasi, der Kılıçdaroğlu ist quasi so ein bisschen der liberalere oder linkere Flügel und die Akşener die etwas konservativere Version davon. Und die werden, also Spekulation natürlich, ob sie Allianz machen werden oder nicht, aber jedenfalls werden sie den hauptbürgerlichen Hauptoppositionspol darstellen. Die stellen beide eigentlich das Präsidialsystem nicht nur wirklich in Frage. Die stellen natürlich die Willkürjustiz in Frage, den Abbau der Demokratie und was weiß ich, so die extremen Sachen, die die Erdogan-Clique veranstaltet, stellen die natürlich in Frage und alles andere nicht so groß. Ja? Dann gibt es eben eher die Front, wo ich sagen würde, die ist halt für uns interessanter als Linke. Und also diese Sachen gehen natürlich immer auch ineinander über. So eine Art von diffuser demokratischer Front, die eben diese ganz unterschiedlichen Kämpfe, die ich gerade aufgelistet habe, beinhaltet und die eine Massendynamik darstellt, also immer mal wieder auch als Massendynamik hervortritt und sich dann wieder zurückzieht und dann an unterschiedlichen kleinen Punkten wieder hervortritt, zurückzieht und dann wieder aber groß hervortritt. Also da sieht man, es gibt diese Widerstandsdynamiken einfach, die sich untergründig vorziehen. Die sind aber also sozusagen eigenständige Forderungen, die für die gesamte Türkei gelten, eigenständige Organisationsmodelle, die quasi nicht das klassische bürgerliche Parteimodell haben, sondern eben so etwas wie Räte oder Foren oder Kongresse, also wo sich die Massen auch soweit es geht, wie möglich aktiv beteiligen. Die gibt es alles, aber das kommt noch, es kommt nicht zusammen, noch nicht, würde ich sagen. Und die Auseinandersetzung darum, wer von diesen Polen wie dominieren wird und inwieweit dieser zweite Pol, diese demokratische Front, eine Eigenständigkeit bekommen wird und auch eigenständig auf der Straße immer Forderungen stellt, dies und die Krisen, die da vermutlich noch eintreten werden, die werden jetzt die Zukunft der Türkei bestimmen und wie unterschiedliche Akteuren während zu Krisenmomenten intervenieren können. Ja, die Hauptachse der Opposition, also sozusagen das Einheitliche, was sich abzeichnet, ist also quasi gegen die Diktatur zu sein und für Demokratie zu sein. Das ist so das Einheitliche, würde ich sagen, das aus den ganzen unterschiedlichen Widerständen und Kämpfen hervorgeht. Woraus man quasi eine Forderung nach einer demokratischen Republik machen kann, oder wo, also ich würde sagen, das ist quasi, wenn man das hinkriegt, zu organisieren, in die Kämpfe reinzutragen, mit den Kämpfen gemeinsam durchzufechten, eine Perspektive auf eine demokratische Republik, also die dieses Präsidialsystem abschafft, aber nicht nur das abschafft, also nicht nur den Erdogan abschafft, sondern das Präsidialsystem, aber nicht nur das, sondern eben auch die nationalistische Definition im Prinzip, also unsere Verfassung ist ja nationalistisch definiert, die Türkei gehört den Türken, das steht halt in der Verfassung drin, dass man das in eine demokratische Verfassung verwandelt, die für unterschiedliche Ethnien und Sprachen offen ist, also staatsbürgerschaftliche Verfassung, das ist ja quasi die französische Tradition, ja, und das schaut jetzt natürlich auf die Kräfteverhältnisse, auch die soziale Frage immer wieder reinbringt. Ich glaube, dass umso mehr wir in der Lage sind, die Frage nach, was sind eigentlich Arbeitsbeziehungen, wie funktionieren der Staat und Kapital eigentlich wunderbar Hand in Hand, wo sich das Kapital halt sonst quasi über diese Faschisierung und die Krisen aufregt, ist es ja eigentlich ganz glücklich darüber, wenn die Polizei dann aber besetzte Fabriken auch leer räumt. Also ist ja auch klar, warum. Und welche Arbeitsbedingungen, also welche enorm schlechten Arbeitsbedingungen gibt es, gegen die der Staat auch nicht vorgeht, sie zum Teil auch noch legitimiert, und da eben andere Forderungen zu stellen, und die eben halt auch massenwirksam zu machen. Und dann glaube ich auch, damit kann man auch einen Teil, also der werktätigen Basis zumindest der AKP, auf seine Seite ziehen. Genau, wie sehr das gelingt, ist natürlich also das entscheidet sich im Konkreten dann im Kampf. Also umso erfolgreicher quasi dieser Pol wird, also der auch immer mehr eine demokratische Republik möchte und über diese bürgerliche Alternative hinaus geht, umso mehr werden die sich natürlich auch anpassen, ja? Umso mehr werden die auch demokratischer werden und umso stärker dieser Pol ist, der eine demokratische Republik möchte, umso stärker wird da auch eine eigenständige, nochmal viel stärkere Alternative bilden können. Genau. Und das sind so die Diskussionen, gerade die in der türkischen Linken geführt werden, aber ich beende das jetzt mal nach 1,5 Stunden. Ja. Ich beende das jetzt mal.